Hi und willkommen beim Podcast Neugierig. Unser heutiges Thema: So bringst auch du ein Flugzeug sicher zu Boden. Mein Name ist Robin. Ich bin von Natur aus neugierig und setze mich sowohl privat als auch beruflich sehr gern und tief mit Themen auseinander. Interessante Dinge daraus will ich in diesem Podcast gerne weitergeben. Dabei geht es natürlich nicht nur um die Fliegerei und Flugzeuge, sondern um ein sehr breit gefächertes Band an Themen. Lass dich also überraschen, was die nächsten Folgen für dich bereithalten. Heute also: So landen Flugzeuge. Das Ganze ist jetzt Teil 2 von einem zweiteiligen Part. Wir haben uns in dem ersten Part angeschaut, wie man Flugzeuge erfolgreich in die Luft bekommt. Also alle Infos zum Start. Wer das noch nicht gehört hat, schaut gern im Feed nach. Die Folge vorher ist Episode 1. Wie auch dort schon erwähnt, spiele ich sehr gerne Microsoft Flight Simulator 2020 und habe mich dort sehr in den Fly-by-Wire A320 verliebt. Über einige YouTube-Videos, Tutorials und vor allem auch über echte Piloten, die ihre Workflows streamen, habe ich mich dann tief informiert und setze die Verfahren im Simulator inzwischen auch selbst um. Es ist schon Wahnsinn, wie tief das alles simuliert ist, dass sogar echte Piloten damit streamen und einen ihre Arbeit zeigen können. Die erwähnen dann auch immer mal, an welcher Stelle etwas nicht 100% simuliert ist, aber man kann schon sagen, dass die Simulationen inzwischen so gut sind, dass ein üblicher Tag im Cockpit wirklich zu 100% abgebildet werden kann. Die letzte Folge haben wir abgeschlossen mit dem Erreichen der Reiseflughöhe. Diesmal schauen wir uns an, wie wir aus dieser Reiseflughöhe in den Anflug kommen, von dort aus auf die Landebahn sicher aufsetzen und schlussendlich noch ans Gate kommen. Ja, was ist denn überhaupt die Reiseflughöhe? Die Reiseflughöhe ist die Höhe, die wir beim Fliegen zu unserer Destination im Durchschnitt immer halten. Die wird uns zugewiesen von der Flugsicherung und beträgt irgendwas, ja, im Schnitt zwischen 30 und 40.000 Fuß. Fuß ist eine amerikanische Einheit, sind ungefähr 30-33 Zentimeter und hat sich im Luftverkehr als maßgebende Einheit für die Höhe durchgesetzt. 30.000, 40.000 Fuß sind also ungefähr 10-12 Kilometer. Warum fliegt man so hoch und nicht tiefer? Nun, wir haben Flugzeuge, die werden von Jettriebwerken angetrieben oder vorgetrieben. Und in dieser Höhe haben wir ein sehr gutes Verhältnis aus Luftwiderstand und Luft, die nach hinten weggedrückt werden kann durch die Triebwerke, um Vortrieb zu erzeugen. Das heißt, weiter unten ist die Luft zwar dichter, aber hier würde das Verhältnis nicht so effizient funktionieren. Weiter oben wird die Luft dann zu dünn und entsprechend kann nicht mehr genügend Vortrieb, also Schub, erzeugt werden. Und in dieser Höhe haben wir eben einen sehr, sehr guten, einen sehr, sehr effizienten Mix und können dort sehr, sehr effizient fliegen. Denn in dieser dünnen Luft, da haben wir eben relativ wenig Luftwiderstand und brauchen so nicht so viel Schub, um vorwärts zu kommen. Side Fact: Die Höhe von Flugzeugen wird in zwei verschiedenen Graden gemessen. Höhe misst man in der Regel über den Luftdruck. Und da gibt es einmal die barometrische Höhe, also da wird der Luftdruck gemessen und entsprechend dieses Luftdrucks weiß dann das Flugzeug, in welcher Höhe es sich befindet. Diese Messmethode, die ist immer gleich, also es wird immer der Luftdruck gemessen, aber der Luftdruck, der schwankt eben auch durchs Wetter. Und entsprechend muss man dieses Barometer immer dem entsprechenden Bodenluftdruck des Flughafens anpassen, von dem man startet oder landet. Das gibt einem die Luftsicherung durch. Die sagen dann sowas wie Altimeter 300 und somit wissen wir, auf welchen Wert wir unser Höhenmesser einstellen müssen. Wenn wir dann Höhenangaben angesagt bekommen, die wir einhalten sollen, dann bekommen wir entweder sowas wie 3000 Feet gesagt. Das bedeutet, wir müssen diese Höhe nach unserem eingestellten Barometer richten. Oder etwas später im Steigflug und auch die Reiseflughöhe, die werden immer in sogenannten Flight Level angegeben, FL. Und ein Flight Level 300, also FL 300, sind dann zum Beispiel 30.000 Fuß. Diese wiederum werden mit einem Standardbarometer angegeben. Das heißt, wir setzen die eingestellte Kalibrierung zurück auf einen Standardwert und somit wissen wir nach dem Start, ein paar Minuten danach, wird das Ganze auf diesen Standard gestellt. Das machen alle Flugzeuge und somit kann man eben sicher gehen, dass wenn sich zwei Flugzeuge treffen auf Flight Level 300 und auf Flight Level 310, dass das eine auch tatsächlich deutlich höher ist. Denn wenn das eine ein eingestellten Barometer hat und das andere einen anders kalibrierten Barometer hat, dann könnte es im schlimmsten Fall passieren, dass hier trotz der unterschiedlichen Flight-Level-Anzeige eigentlich auf der gleichen Höhe wären. Und das wäre natürlich gefährlich und deshalb wechselt man von diesem ortsbezogenen Barowert auf einen unabhängigen Standardwert ab einer gewissen Höhe und somit wird nochmal sichergestellt, dass alle auch mit denselben Zahlen messen. Auf Reiseflughöhe fällt auch noch etwas anderes auf, und zwar das Thema Geschwindigkeit. Denn je dünner die Luft, haben wir ja vorhin schon besprochen, desto schneller können wir fliegen, weil wir weniger Luftwiderstand haben. Jetzt ist es aber natürlich auch so, wenn da weniger Luft ist, haben wir eigentlich auch ein bisschen weniger Auftrieb, weil es weniger Luft ja einfach weniger tragen kann. Deshalb gibt es im Cockpit drei Geschwindigkeiten. Ist also nicht wie beim Auto, wo man seine km/h-Anzeige hat und entsprechend weiß man, wie schnell man fliegt, sondern fürs Fliegen sind drei Geschwindigkeiten wichtig. Einmal die IAS, die Indicated Airspeed, die TAS, True Airspeed und GS, Ground Speed. Die haben alle drei verschiedene Werte, ist erstmal überraschend, aber wenn man sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, ergibt das Sinn und sind alle zum Fliegen wichtig. Die Indicated Airspeed ist der Wert, der tatsächlich gemessen wird. Und zwar gibt es da so ein paar Sensoren, da wird einfach gesagt gemessen, wie viel Luft oder wie stark die Luft dagegen drückt. Das heißt, wenn wir relativ tief sind, wir haben viel Luft, die dagegen drückt, dann zeigt die uns den Wert an. Wenn wir aber relativ hoch sind und mit der gleichen Geschwindigkeit relativ zum Boden unterwegs sind, dann drückt ja durch die dünnere Luft auch weniger Luft dazu. Das heißt, wenn wir uns über den Boden gesehen mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, dann haben wir in höheren Höhenlagen mit dünnerer Luft eine niedrigere Indicated Airspeed. Diese ist aber äußerst wichtig, denn über diese Indicated Airspeed haben wir ein Gefühl dafür, wie viel Auftrieb das Flugzeug bekommt. Entsprechend gibt es hier Grenzwerte nach oben und unten, ab der es kritisch wird, weil wir zu wenig Auftrieb bekommen oder weil das Flugzeug zu vielen Belastungen ausgesetzt ist. Die True Airspeed hingegen zeigt auch an, in welcher Geschwindigkeit wir uns gegenüber der umgebenden Luft bewegen. Wie schon gerade gesagt, wird die Indicated Airspeed ja gemessen, aber variiert eben nach Höhe. Die Luft draußen, die ja trotzdem mit einer hohen Geschwindigkeit am Flugzeug vorbeirauscht, die kann auch ausgerechnet werden. Das heißt, wir bekommen über die True Airspeed mitgeteilt, wie schnell wir uns im Verhältnis zu der uns umgebenden Luft bewegen. Das ist auch ganz interessant, denn hier kommt auch die Ground Speed ins Spiel. Wenn wir Rückenwind haben, dann bewegt sich die uns umgebende Luft ja in dieselbe Richtung wie wir. Und wenn wir jetzt 100 km/h Rückenwind haben, das ist gar nicht mal so unmöglich, wie man das jetzt denkt, in hohen Höhenlagen geht das durchaus, dann bewegen wir uns ja relativ zur Luft, genau mit der gleichen Geschwindigkeit wie vorher, aber relativ zum Boden unter uns mit 100 km/h mehr. Und entsprechend haben wir im Ground Speed auch 100 km/h mehr stehen. Beziehungsweise nicht km/h, das wird in Knoten gemessen, in Knots, aber das nur am Rande. Und an der Stelle merke ich gerade, dass alleine der Reiseflug schon eine eigene Folge wert gewesen wäre. Aber nützt nichts, jetzt müssen wir durch. Beginnen wir nun also mit unserem Sinkflug. Da stellt sich als erstes die Frage, woher wissen wir denn eigentlich, wann wir den Sinkflug einleiten müssen? In unserer Höhe, wir wollen ja runterkommen und wir haben ja gelernt, dass wir auch möglichst spät runterkommen wollen, denn da oben fliegt es sich einfach am effizientesten. Entsprechend macht es ja keinen Sinn, viel zu früh auf niedriger Höhe wieder zu sein und dann noch ewig in dieser dichten Luft, wo wir sehr ineffizient fliegen, weiterfliegen zu müssen. Dafür gibt es eine Faustformel, nämlich die zu sinkenden Fuß geteilt durch 1000 mal 3 und das in der Standard-Sinkflugrate bedeutet, dass wir sehr, sehr effizient genau dort ankommen, wo wir hinwollen. Will ich gar nicht zu sehr vertiefen. Und in der Praxis sagt einem das auch der Bordcomputer, ab wo man den Sinkflug einleiten muss. Ja, die Standard-Sinkflugrate beträgt 3 Grad. Also wenn wir uns ein Flugzeug vorstellen, was gerade ausfliegt, das beginnt dann in einem 3-Grad-Winkel nach unten zu fliegen. Das ist so eine effiziente Sinkrate, wo wir auch genügend Sicherheitsspielraum haben und gut unten ankommen. So als kleine Faustformel fängt man in der Regel ungefähr 90 Meilen vorm Flughafen an mit dem Sinkflug und begibt sich dort dann in ein sogenanntes Anflugpattern. Die haben oftmals komische Formen, auch ein bisschen zickzack hin und her. Das kann man sich wie eine Warteschlange vorstellen, wenn man irgendwo in den Club möchte zum Beispiel. Diese Anflugpattern haben den Sinn, den ankommenden Flugverkehr sortieren zu können. Es begeben sich also alle in ein vordefiniertes Anflugpattern, das wird auch vorgegeben von der Luftsicherung, und fliegen dieses ab. Die Flugsicherung weiß dann also, dass die ankommenden Flugzeuge an diesem Anflugpattern wie an so einer Schnur aufgereiht sind und weist ihnen noch bestimmte Abstände und Geschwindigkeiten zu, damit sie eben nicht zu nah aneinander kommen und alle schön nacheinander landen können. Je nachdem, wie schnell wir gerade sind, können wir dann auch Luftbremsen sehen. Das sind dann so ein paar Klappen, die leicht nach oben klappen. Man merkt das auch, dass dann gebremst wird, einfach weil man an dieser Schnur, wo alle aufgereiht sind, müssen natürlich alle irgendwo dieselbe Geschwindigkeit fliegen, sonst kommen die sich hinterher auch ein Stückchen zu nah oder entfernen sich wieder voneinander. Und je nachdem, wie langsam das ist, beginnen wir jetzt auch unsere Auftriebshilfen, die wir zum Start gebraucht haben, wieder auszufahren. Denn wenn wir langsamer werden, brauchen wir wieder mehr Auftrieb. In unserem Anflugpattern wird uns dann ein sogenannter Approach zugewiesen. Das ist dann so gesehen das letzte Stück an dieser Schnur, wo alle Flugzeuge aufgefädelt sind. Und das führt uns dann von einem bestimmten Punkt, die sind wieder definiert, runter auf die Landebahn. Die häufigsten und sichersten sind sogenannte ILS-Approaches. ILS, das sind sogenannte Landekurssender. Da gibt es einen Sender am Ende jeder Startbahn, wenn die Startbahn damit ausgestattet ist. Und hier streut ein Signal nach vorn oben aus der Richtung, aus der die landenden Flugzeuge kommen. Die streuen das im 3-Grad-Winkel nach oben und im Flugzeug selbst kann dann über bestimmte Empfänger ausgewertet werden, ob wir genau auf diesem Leitstrahl uns befinden. Da hat man dann ein Display im Airbus zum Beispiel solche lila Rauten und man weiß ziemlich genau, ich muss ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts und weiß dann genau, wo ich mich im Verhältnis zur Landebahn befinde. Das ist auch ganz wichtig, denn über diese Funkfeuer, über diesen Leitstrahl sind auch Landungen in schlechtem Wetter möglich. Ab einem gewissen Punkt sieht man die Landebahn einfach nicht mehr und solche Approaches machen es eben möglich, dass man auch bei schlechtem Wetter sicher landen kann. Und solche Approaches machen es auch möglich, das Flugzeug automatisch landen zu lassen. Das ist inzwischen gar nicht mal unüblich und wird auch immer wieder gemacht, um die Funktion zu testen und Piloten auch einfach fit mit diesem Autoland-Feature zu machen. Wenn wir diesen Landekurssender, dieses ILS, nicht benutzen, dann fliegt man in der Regel einen sogenannten Visual Approach. Wie der Name schon sagt, schaut man da eben einfach, wo die Landebahn ist, steuert sie an und landet drauf. Bei beiden fliegen wir einen sogenannten Glide Slope von 3 Grad, also wieder die Standardsinkrate, die es uns erlaubt, möglichst sanft zu sinken und dann auch zu landen. Damit wir aber nicht völlig aufgeschmissen sind, gibt es noch sogenannte Papi-Lights. Das sind Positionslichter, je nachdem links oder rechts von der Startbahn. Und die bestehen aus weißen und roten Lichtern. Das sind 4 Stück nebeneinander. Wenn wir 2 weiße sehen und 2 rote, dann befinden wir uns perfekt auf diesem 3 Grad Glide Slope. Wenn wir 3 weiße sehen, 1 rotes, dann bedeutet das, wir sind ein bisschen zu hoch. Und wenn wir 4 weiße sehen, sind wir deutlich zu hoch. Genauso andersrum sehen wir 1 weißes, 3 rote, dann sind wir ein bisschen zu niedrig und bei 4 roten sind wir deutlich zu niedrig. Das gibt also ein visuelles Feedback, ob wir uns auf dem oder auf einem guten Anflugpfad befinden. Diesen Glide Slope fliegen wir dann entlang bis hinunter zur Startbahn. Dabei fahren wir immer wieder unsere Landeklappen aus und reduzieren unsere Geschwindigkeit. Denn wir wollen natürlich möglichst langsam landen, um dann den Bremsweg zu reduzieren und damit es auch einfach insgesamt ein bisschen sicherer und leichter wird. Je nach Gewicht landen wir im Schnitt mit ca. 140 Knoten, das sind 260 km/h und fahren bis dorthin unsere Flaps maximal aus. Das sieht auch immer ein bisschen lustig aus, weil die Flügel dann so ein bisschen wie so ein Gerippe werden, ein bisschen komisch aussehen, hat aber eben den Hintergrund, dass wir den Luftwiderstand erhöhen, den Auftrieb erhöhen und über diese Luftwiderstandserhöhung haben wir noch einen weiteren Vorteil. Die Triebwerke müssen jetzt nämlich wieder ein bisschen arbeiten. Wir kommen also nicht mehr so reibungslos durch die Luft wie bisher. Das heißt, die Triebwerke fahren ein bisschen hoch, sind ungefähr bei 50% Last und das ist auch so gewollt. Denn wir haben in der letzten Episode ja schon gelernt, die Triebwerke, die sind ein bisschen träge. Wenn wir also anfliegen und unsere Geschwindigkeit reduzieren, dann fahren die erstmal in den Leerlauf, sind also bei 20% Last. Wenn wir jetzt aber feststellen, wir brauchen schnell nochmal ein bisschen mehr Schub, weil wir zum Beispiel durchstarten müssen oder weil wir doch zu langsam werden, dann brauchen die immer ein paar Sekunden, bis die wieder Schub liefern. Wenn wir jetzt unsere Auftriebshilfen, unsere Flaps ausgefahren haben und den Luftwiderstand erhöhen, dann arbeiten die Triebwerke ungefähr bei 50% Last. Und von diesen 50% Last auf Maximalschub, das geht wirklich innerhalb von 1-2 Sekunden. Damit haben wir eine möglichst schnelle Reaktion, wenn wir abdrehen müssen oder doch noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit brauchen. Irgendwo im Anflug müssen wir auch unser Fahrgestell ausfahren. Das wird dann immer begleitet mit einem Gear Down und das ist ungefähr 10 Meilen vor dem Flughafen der Fall. 10 Meilen vom Flughafen müssen wir auch unsere sogenannte Full Config und den Stable Approach bestätigen. Das heißt, wir sind vollständig bereit für die Landung und sind stabil auf unserem 3 Grad Glide Slope und können die Landung also stabil angehen. Wenn wir an diesem Punkt sind und irgendwas noch nicht ganz passt, wir nicht korrekt ausgerichtet sind, irgendeine Abweichung da ist, dann kann man auch nochmal eine Runde drehen und das Ganze nochmal neu angehen. Ab 2500 Fuß über dem Boden haben wir noch eine zweite Höhenmessung, die uns unterstützt. Das ist eine Radarhöhenmessung, die mit einem Sender nach unten konkret weiß, wie weit wir noch vom Boden entfernt sind. Ist auch ganz wichtig, weil unser barometrischer Höhenmesser sagt uns zwar, wie hoch wir über Meeresgrund sind, allerdings sind Flughäfen ja nicht immer über Meeresgrund, sondern haben auch eine eigene Höhe. Und dieser Ansage, dieser zweite Messbereich, der geht eben noch nicht in Reiseflughöhe, sondern erst ab einer gewissen Mindestabstand zum Boden und ab 2500 Fuß sagt er das Ganze im Cockpit auch an. Das klingt dann so.
1500, 400.
Je weiter wir uns den Boden nähern, desto enger werden die Ansagen. Die zählen dann am Ende runter von 100 bis zu 10.
100, 50, 40, 30. 20,
bei ca. 30 Fuß leiten wir den sogenannten Flare ein. Das klingt spektakulärer als es ist, das bedeutet einfach, dass man noch ein bisschen hochzieht. Wir sinken ja mit einer gewissen Fußzahl pro Minute und damit wir den Airbus jetzt nicht in den Boden stanzen, ziehen wir am Ende eben ein bisschen hoch und versuchen wieder ein bisschen geradeaus zu fliegen und nicht mehr so schräg nach unten und setzen dann möglichst weich auf. Je weicher das ist, desto schöner natürlich. Man redet dann auch von einer sogenannten Butterlandung. Aber tatsächlich sind Butterlandungen gar nicht mal so wichtig, denn die Flugzeuge verkraften zum einen deutlich härtere Landungen und zum anderen ist es auch ganz gut zu merken, dass der Vogel gerade gut gelandet ist. Das ist vorne im Cockpit auch ganz wichtig, damit man weiß, okay, nun sind wir am Boden angelangt. Das fühlt man eher, als dass man es hört oder sieht und entsprechend ist es gar nicht mal schlecht, wenn man die Landung also auch an seinem Arsch fühlen kann. Wenn irgendwas beim Anflug schief geht, egal in welcher Phase, egal ob 10 Meilen vorm Airport oder kurz vor der Landung, dann fliegen Piloten ein sogenanntes Go-Around-Manöver. Das kann sein, weil die das selbst feststellen, dass irgendwas nicht passt. Das kann aber auch sein, weil die Flugsicherung der Tower irgendwie feststellt, Mist, wir haben jetzt hier doch einen Abstand, der nicht mehr 100% passt oder irgendwas ist schiefgelaufen oder irgendwas passt einfach nicht. Dann kann auch der Tower durchgeben Go-Around. Und sobald das ein Pilot hört, gibt es nur eine richtige Reaktion, nämlich die Schubhebel einmal nach ganz vorn. Wir erinnern uns, die Toga-Raste, Take-Off, Go-Around. Und nun schieben die Triebwerke mit vollem Schub das Flugzeug an, schieben das auch gleich ein bisschen nach oben. Das heißt, so weit nach oben ziehen muss man gar nicht. Und das Flugzeug gewinnt wieder an Höhe, Abstand zum Boden und kann so sicher in eine nächste Phase, in einen erneuten Anflug dann eintreten. Im Flieger selbst bekommt man wahrscheinlich als Passagier deshalb immer ein bisschen Panik. Es ist allerdings überhaupt nichts Schlimmes und ist oft deutlich sicherer, als auf Krampf eben zu landen. Das ist einfach, man fühlt sich vielleicht nicht wohl, man hat eine sogenannte Wind Shear, also Böen, die von hinten das Flugzeug treffen, man sackt ein bisschen ab, Turbulenz und sonst was. Es gibt da viele Gründe, so ein Go-Around-Manöver zu fliegen, ist wie gesagt überhaupt nicht schlimm, auch völlig normal und entsprechend die sicherere Option, als wenn man den Vogel auf Krampf auf den Boden, auf die Landebahn drücken würde. Den neuen Anflug beginnt man dann nach Abstimmung mit dem Lotsen und beginnt mit seinem nächsten ILS-Approach. Muss sich natürlich wieder einreihen in die wartenden Flugzeuge. Das kann je nach Verkehr auch mal ein Stückchen dauern. Da gibt es dann sogenannte Holding Patterns. Das sind wiederum Runden an festgelegten Punkten, die man fliegen kann, damit die Lotsen Zeit haben, Platz für eine zu schaffen und einen in die Reihe an ankommenden Flugzeugen zu lotsen. In diesem Kontext kommt vielleicht auch die Frage auf, wenn wir da jetzt mehrere Go-Around-Manöver geflogen sind, wie lange hält denn eigentlich der Sprit? Die Spritkalkulation erfolgt immer ziemlich pessimistisch. Das heißt, man geht davon aus, dass man mehr braucht, als man tatsächlich berechnet hat. Es gibt da auch eine ganze Menge Puffer, die rechtlich einkalkuliert werden müssen. Ansonsten wird das im Vorfeld aufgrund der ausgewählten Route, den Wetterverhältnissen und so weiter und so fort ziemlich gut ausgerechnet. Da kommt dann nochmal ein gewisser Puffer drauf. Ansonsten wird einkalkuliert, dass man am Zielflughafen ungefähr 30 Minuten in der Luft bleiben können muss, eben um Holding Patterns zu fliegen oder Go-Around-Manöver. Dann muss man noch genügend Sprit dabei haben, um einen Ausweichflughafen anzufliegen. Auch der wird vor dem Start festgelegt. Dann haben die Airlines nochmal bestimmte Safety-Puffer, die sie oben drauf rechnen. Und dann kommen auch noch ein paar andere, jetzt nicht so wichtige Puffer, einfach dazu. Das heißt, das Szenario, dass man beim Landen irgendwann der Sprit ausgeht und man keine andere Wahl mehr hat, als irgendwie jetzt doch auf Krampf landen zu müssen oder irgendwo Not zu wassern gar, das wird soweit nicht auftauchen. Das ist immer ganz interessant, wenn man dann sieht, wie ein Flugzeug zum Beispiel nach Madeira fliegt, da ist rundum relativ wenig, da ist der nächste Ausweichflughafen, dann auch schnell Lanzarote und das ist wirklich eine ganz schön große Strecke. Was dann schnell dazu führt, dass der Airbus voll betankt werden muss, obwohl er für die Strecke eigentlich nur die Hälfte seines Tanks benötigt. Aber aufgrund dieser Safety-Puffer ist es eben dann notwendig, dass er voll betankt losfliegt. Wenn wir uns dann der Landebahn nähern und im Optimalfall auch aufgesetzt haben, dann ist erstmal das Main Gear, also das Hauptfahrwerk unten. Das ist das, was unter den Flügeln ist. Vorne haben wir natürlich auch noch ein kleines Gear, also ein kleines Rad. Das bleibt meistens noch ein bisschen in der Luft. Und hier muss der Pilot mit ein bisschen Gefühl landen und das Ganze auf der Start- und Landebahn dann absetzen. Wenn wir den Vogel unten haben, dann gehen bestimmte Sensoren an, die dem Flugzeug melden, Achtung, du bist gelandet. Und aufgrund einer Vorkonfiguration gehen dann die sogenannten Speed Brakes hoch. Das sind also die Spoiler, das sieht man ganz schön auf den Tragflächen, wie dann solche Spoiler nach oben gehen. Die erhöhen den Luftwiderstand massiv, aber die drücken eben, wie Spoiler beim Auto, das Flugzeug auch auf den Boden. Denn wir haben ja eine Geschwindigkeit drauf, mit der wir auch locker von der Luft getragen werden können. Entsprechend setzen wir zwar auf, aber es drückt uns noch nichts wirklich auf den Boden, weil wir noch so schnell sind, dass die Flüge noch Auftrieb produzieren. Und um diesen Auftrieb zu brechen, sind diese Speedbrakes eben auch ganz enorm wichtig. Und wie Spoiler im Auto drücken sie das Flugzeug auf den Boden. Zusätzlich schalten die Piloten durch das Zurückziehen des Schubhebels, und da ist noch so eine kleine Raste drin, dass das nicht versehentlich passieren kann, die Reverser zu. Das heißt, da gehen dann die Triebwerke ein bisschen nach hinten, das sieht aus, als würden die aufgehen, und leiten dann einen Teil ihres Schubs eben nach vorne oder ja zu den Seiten um, sodass wir auch hier mit deren Schub bremsen können. Das ist deutlich weniger effizient, als wenn sie ihren Schub nach hinten wegblasen, da sind sie deutlich leistungsfähiger, aber so unterstützen sie eben den Bremsvorgang und sorgen eben auch dafür, dass wir langsamer werden. Wenn man das nicht machen würde, würden sie einem Leerlauf trotzdem noch ein bisschen Schub liefern. Ebenfalls eingestellt sind die Auto-Brakes. Das sind also automatische Bremsen, die dann angehen, und je nach Flughafen und Flugzeugtyp sind die sogar so intelligent, dass sie schon ausrechnen, wo man aufsetzt und dann eine Ausfahrt automatisch ansteuern und entsprechend stark oder schwach bremsen. Natürlich können die Piloten auch jederzeit manuell bremsen, dann geht diese Autobrakes auch aus und man kann ein bisschen straffer oder softer bremsen, damit man eben ein bisschen zügiger an der Ausfahrt angekommen ist, wo man raus will. Diese Runway-Exit wird dann genommen. Und die Luftsicherung teilt einem mit, auf welcher Frequenz man die Bodenkontrolle anfunken kann. Und die teilen einem dann wiederum mit, wo man zur Parkposition kommt. Das kann auf großen Flughäfen schon mal ein bisschen komplizierter werden, weil dann eine komplexe Folge von Delta, Mike, Charlie, Freer, Via, irgendwas kommt. Aber da sind die Piloten für ausgebildet, die schreiben sich das mit, die sind darauf vorbereitet. Und dann können sie diese Route auch abfahren. Gibt es inzwischen auch ein paar Navigationssysteme und auf ganz großen Airports. Oder wenn viel los ist, gibt es auch sogenannte Follow-Me-Cars. Das heißt, da wartet dann ein kleines Fahrzeug und dem fahren die Piloten mit dem Flugzeug dann hinterher. Beziehungsweise wissen ja, sie fahren nicht, sie rollen. Und an diesem Punkt stehen eifrige Urlauber dann auch sehr gerne schon mal auf und ja, bereiten sich auf das Aussteigen vor. Ist nicht unbedingt die beste Idee, denn das Flugzeug rollt noch und es kann schnell passieren, dass wegen Verkehr oder irgendwelchen Ansagen mal eine Vollbremsung gemacht wird und dann schmeißt es einen schnell hin, insofern am besten wirklich immer weiter angeschnallt sitzen bleiben. Wenn wir dann unsere Parkposition erreicht haben, spätestens dann steht der Großteil der Passagiere auf, weil sie denken, es geht direkt raus. Tatsächlich dauert es aber immer ein kleines bisschen, bis man aussteigen kann. Was wird da noch so gemacht? Nun, es werden natürlich die Triebwerke abgestellt, das hört man auch. Die External Power wird angeschlossen, damit Licht- und Klimaanlage weiterlaufen können. Oder eben die APU gestartet, das hatten wir in der letzten Folge schon. Außerdem wird das Radar abgestellt und verschiedene Funktechniken, einfach um sowohl Passagiere als auch das Bodenpersonal vor der Strahlung zu schützen. Und die Ausstiegwege müssen gesichert werden. Also es muss nicht nur die Jet Bridge andocken, sondern auch der Weg durchs Terminal hinaus muss abgesichert werden. Denn es muss sichergestellt werden, dass ja, denen nicht einfach irgendwelche Leute rückwärts gehen können und somit in Bereiche kommen, in die sie eigentlich gar nicht rein sollen. Das alles dauert ein bisschen Zeit, muss über verschiedene Wege kommuniziert werden, abgeklärt werden und freigegeben werden. Und entsprechend dauert es eben ein Stück vom Parken des Flugzeuges, bis man wirklich aussteigen kann. So, jetzt weißt du, wie Flugzeuge sicher auf den Boden zurückkommen, was da alles nacheinander passiert und wie das Ganze funktioniert. Wie hat dir die Folge gefallen? Hast du alles verstanden oder noch irgendwelche Rückfragen? Fandest du irgendein Thema gar so interessant, dass wir mal eine eigene Folge daraus machen sollen? Lass gern Feedback da auf der Plattform oder an feedback@neugierig-podcast.de. Und ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.